mal bitte hier nach vorne. In der Ausschreibung waren ja schon ein paar Fakten über dich und über deine Frau, dass ihr seit 28 Jahren in Israel lebt. Und in 28 Jahren findet man sicher manche witzige Begebenheiten oder manche Anekdoten erlebt man dort in Israel. Und vielleicht kannst du uns zum Auftakt mal da eine Sache erzählen.
Also wenn ich hier Augen aufmache, dann weiß ich, Markus Gemme war 83 miteinander in Israel. Birgit, lang, lang ist es her. Da gibt es viele Geschichten seitdem. Ich weiß jetzt nicht so recht, was ich hier erzählen soll. Vielleicht eine Sache. Als wir 1994 runtergegangen sind, dann sind ein halbes Jahr später unsere Eltern gekommen und haben uns einen weißen Passat gebracht. Das Auto war später legendär. Und ich wusste, dass ich als Ausländer nur für 3 Monate ein Auto ins Land bringen darf. Jetzt ist es aber so, in Israel gibt es auf jedes Auto zwischen 100% und 150% Zoll. Ja, also wenn man dort ein Auto kauft, dann kauft man immer noch gleich eins für die Regierung mit. So ist es. Ja. Deshalb, und ich bin Schwab und spare, also ihr wisst schon, ja. Und da bin ich halt dann irgendwann gegen Ende dieser 3 Monate aufs Zollamt gegangen und habe gesagt, guck mal, ich bin ja als Volontär, habe dem was vorgeheult, ja, und wir haben 2 Kinder und wir tun natürlich auch nur Gutes und so. Ich will auch überhaupt kein Gesetz übertreten. Ich möchte nur wissen, wie ist die Gesetzeslage, welche Möglichkeiten gibt es, wie lange kann ich mein Auto hier behalten. Und der mir gegenüber saß, das war so einer mit so gestrickter Kippa, ja, also ein Orthodoxer. Und der, je mehr ich ihm da erzählt habe, desto breiter wird sein Grinsen. Und er sagt, ja, so seid ihr Deutsche. Für euch ist das Gesetz das Ende der Diskussion. Für uns Juden ist das ganz anders. Für uns Juden ist jedes Gesetz eine Diskussionsgrundlage. Denn ihr seid unter dem Gesetz, wir sind nicht unter dem Gesetz. Ja, das war schon, also ihr merkt, der hat mich auch nicht gekannt. Ja? Der hat schon gewusst, in welche Richtung er zuprügelt. Und dann hat er gesagt, komm, setz dich her. Ich mache jetzt eine lange Story kurz. Du wolltest eine Anekdote, die ist nachher kurz normalerweise. Gell? Also, ich bin 14 Jahre lang mit dem deutschen Kennzeichen in Israel rumgefahren. Und ich war nie illegal dort. Also nur, um das dazu gesagt zu haben. Ja? Es gab manche interessante Situationen, aber da geht es jetzt weiter mit Anekdoten und am Schluss kommt ein Buch raus oder so. Ja. Also ich höre jetzt auf.
14 Jahre mit dem gleichen Auto?
Nein, das war immer mal wieder. Echt?
Okay. Ja, gut, du bist Theologe und Journalist. Beides nehme ich an mit Herzblut. Welches Herz schlägt denn stärker?
Ja, da bist du nicht ganz up to date. Aber da komme ich nachher noch drauf. Ich drücke dir jetzt keins rein, aber ich habe gedacht, ich lasse das mal stehen. Seit 2016 bin ich eigentlich weder akkreditiert noch offiziell Journalist noch. Also das kommt vor, dass ich habe jetzt vor einiger Zeit wieder einen Anruf gekriegt von irgendeiner Radio, ich glaube Radio Bremen oder so, oder was ist im Ruhrgebiet, weiß ich nicht. Aber da habe ich dann gesagt, nein, danke, suche da jemand anderen. Also ich sage es mal so, ich habe 2016 ganz bewusst gesagt, ich möchte der Bibel in meinem Leben auch die Stellung, auch in meinem Berufsleben die Stellung geben, die ich ursprünglich mal gedacht habe, als ich Theologie studiert habe. Und habe da dieses Journalisten-Theologen wieder umgedreht, zu Theologin-Journalisten. Damit ist deine Frage beantwortet.
Okay. Mhm. Das wäre dann schon die nächste Frage gewesen. Übernehmer in Deutschland jetzt gerade Medienbeiträge von dir? Also hast du gerade einen Sender erwähnt?
Wenn ich das wollte, ja. Okay. Also, ich sage es euch ganz offen, das ist immer wir können gern nachher, wenn euch das interessiert, mehr über Journalismus sprechen. Ich innerlich grinsen, wenn Leute über die Meinungsmacher sprechen, weil ich noch keinen Medienverbraucher getroffen habe. Ich war 18 Jahre lang als Journalist unterwegs. Ich habe keinen einzigen getroffen, der zu mir gekommen wäre und gesagt hat, jetzt mach mir mal meine Meinung. Das ist die eine Sache. Ja. Die andere Sache ist, dass, darf ich das hier sagen, in der Süddeutschen Gemeinschaft, ich sage es mal so, dass es wirklich versteht, das ist ein bisschen brutal, ja, aber Journalisten sind sowas Ähnliches wie Prostituierte. Also die verschaffen jemandem ein gutes Gefühl und dafür werden sie bezahlt.
Das sind auch manche Theologen so, ne?
Das hast du jetzt gesagt. Aber versteht ihr, das ist eine sehr, sehr haarige Sache. Und ich sage es euch ganz offen, ich habe jetzt durch die Corona-Sache, bin gern bereit, euch dazu zu sagen, was ich denke, ja, da habe ich kein Problem damit, aber mir sind dadurch Spender verloren. Und das ist eine knallharte wirtschaftliche Sache. Und da muss ich mich immer wieder entscheiden, stehe ich für das gerade, was ich denke, was ich sehe, übrigens auch im Journalismus, was ich gesehen habe. Ich hatte gestandene Journalisten, ich könnte euch die Namen sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr den kennt, den ich jetzt im Hinterkopf habe. Ein gestandener Journalist sitzt weinend vor mir und sagt, Johannes, ich hätte gerne die Freiheit zu schreiben, wie du das kannst. Aber ich wäre morgen weg vom Fenster. Und übrigens, das sind nicht die Redakteure hier im Land. Ich hatte Redakteure und ich habe da meine Experimente durchgemacht. Ja. Es sind Leser, die dann kommen und ich habe in einem Artikel, da kann ich euch noch erzählen, von was es war, über all die Sachen können wir da reingehen. Ja. Da haben zwei Leserbriefe meine Entlassung gefordert. Oder ich bestelle die Zeitung ab. Versteht ihr, das sind Dinge, weshalb höre ich mir auch bestimmte Dinge an, die hier über Medien und über Presse auch in letzter Zeit in Deutschland gelaufen sind. Ja, und sage, Leute, das ist alles höchst problematisch. Aber jetzt halte ich mal wieder die Luft an. Wie gesagt, aber ich möchte sehr gern mit euch ins Gespräch kommen. Halte die Fragen fest, die ihr habt, und wir können nachher ganz frei. Das Einzige, woran wir uns halten, ist die Uhrzeit, damit wir das Mittagessen nicht verpassen. Ja? Und der Kaffee zwischendrin.
Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was ich an dir schätze, also ich lese jetzt vielleicht seit 15 Jahren, 20 Jahren Artikel immer wieder von dir, was ich an dir schätze, ist, dass du wirklich ja, sehr offen, ehrlich auch die oft gezeichnet andere Seite betrachtest, die arabische Seite von den arabischen Christen, von den Muslimen. Und was mich mal sehr beeindruckt hat, das Buch gibt es nicht mehr, hat mir der Johannes vorhin gesagt, die Palästinenser, das fand ich ein starkes Buch, wo du auch einfach aufgeschrieben hast, manche Begegnungen mit Arabern, mit muslimischen Arabern, christlichen Arabern. Und das wäre meine nächste Frage, hast du da noch eine kurze, interessante Begegnung, die du uns erzählen kannst?
Also das Buch ist zurzeit vergriffen, aber ihr kriegt es vielleicht noch antiquarisch, wer im Internet sucht, gibt es das noch. Das ist jetzt wieder so eine kurze Sache, ja. Ich bringe mal vielleicht eine Sache, die für mich eine wirkliche Herausforderung war. Und zwar, ich glaube, ich habe das sogar da drin geschrieben, das weiß ich nicht, da verschwimmt bei mir manches. Da saß ich einem der führenden Hamas-Leute gegenüber. Und er knallt mir so ins Gesicht, du musst verstehen, übrigens vorher, und das ist mir in Gazastreifen passiert, dass mich ein Hamasmann an der Hand aus dem Journalistenpulk rauszieht, sagt, komm, wir erklären dir, dass du verstehst das, weil du Christ bist, die anderen haben ja keine Ahnung. Das heißt, dass es da um geistliche Zusammenhänge geht, ist vollkommen klar. Und ich möchte euch eines sagen, wenn ihr mit Muslimen zu tun habt, ist es keine Schande zu sagen, ich bin Christ. Im Gegenteil, wenn ihr da meint, oder wenn ihr einen Arbeitgeber meint, habt, der meint, er müsse das verstecken, da hat er verspielt aus muslimischer Sicht. Übrigens aus weltweit sind wir hier auf einer der letzten kleiner werdenden Inseln der säkularen Seligen oder so ähnlich, ja, oder der glücklichen Säkularen. Das ist eine Sache, wo wir gefangen sind. Ja, also der hat mich ausgenommen und hat gesagt, das können wir dir erklären, die anderen haben keine Ahnung. Es war aber ein anderer Zusammenhang, dass mir so ein Mann gegenüber sitzt und ich bin dem nachgegangen, habe gefragt, was treibt die Leute zu Selbstmordattentaten? Weil dieser Hass, den das palästinensische Volk auf das jüdische Volk hat, der ist letztendlich selbstzerstörerisch. Das funktioniert noch ganz gut, weil vor allem der Westen irgendwie die Palästinenser versteht, ja? Auch wenn sie sich selber nicht mehr verstehen. Aber da guckt er mich an und sagt, du musst eines verstehen, wir suchen den Tod, weil wir wissen, dass das Eigentliche danach kommt. Und ihr Christen habt schon längst verloren, weil ihr dieses Leben zu lieb habt. Das saß tief. Ich kann euch hier sagen, auch die Leute wissen zum Teil, was sie sagen. Ich habe nicht bei der Hamas, sondern in der Fatah einen getroffen, der hat einen Ministerposten auf der Höhe. Der konnte mir den Unterschied erklären zwischen der altpietistischen und der Prägitzer Stunde, weil er in beiden war. Ihr müsst wissen, der Punkt ist, wir wissen oft nicht, was islamisches Denken ist. Aber dort gibt es Leute, die wissen genau, was wir denken, wie wir ticken und was auch manchmal in unseren internen Diskussionen vor sich geht. Und das sind so Dinge, aber ihr habt nachher Zeit, also ihr könnt da nachbohren und weiter fragen.
Genau, also wenn es dieses Buch mal wieder gibt, ich schätze, antiquarisch wird es gerade sehr teuer sein, dann kann ich das nur empfehlen. Letzte Frage. Wir planen ja nächstes Jahr eine Israelreise hier von unserem Bezirk und darüber hinaus. Und manche haben ein bisschen Sorge, dass Israel zu gefährlich ist, weil man dann immer hört, da werden Leute erschossen oder passiert irgendein Anschlag. Ist Israel gefährlich?
Ja klar. Also, ich würde euch anlügen, wenn ich Nein sagen würde. Ja, Israel ist natürlich gefährlich. Wenn du jetzt fragst, ist es zu gefährlich, das hängt vom Einzelnen ab. Wenn ich jetzt hergehen soll, und das habe ich als Journalist gemacht, ich war als im Kriegsgebiet unterwegs, ich habe mit Raketen zu tun gehabt, ich bin mit Helm und mit kugelsicherer Weste unterwegs gewesen, und da macht man sich schon, ich bin Vater von 5 Kindern, da macht man sich schon Gedanken über bestimmte Dinge, ja. Aber wo kann ich jetzt hergehen? Versteht ihr? Angst ist was Irrationales. Angst ist was, wo, wenn ich entsprechende Geschichten über dich höre, dann kann ich Angst vor dir kriegen. Ja, ich weiß es nicht. Ja? Versteht ihr? Das ist was nicht greifbar ist. Wie packe ich das? Wenn ich statistisch vorgehe und sage, wie viele Tote gibt es pro Jahr, dann muss ich euch sagen, Autofahren auf der deutschen Autobahn ist weit gefährlicher als jeder Raketenkrieg in Israel. Wenn ihr sagt, wo ist es gefährlicher, ein Messer ins Kreuz zu kriegen, in Berlin oder in Jerusalem, dann muss ich euch sagen, in den Hochzeiten der Intifada, also als die Palästinenser richtig getobt haben, war die Wahrscheinlichkeit, ein Messer ins Kreuz zu kriegen, in Berlin 5-mal so hoch wie in Jerusalem. Mir sagt ein Richter in Berlin, Johannes, wenn du Moslem bist, hast du in Berlin ein klasse Leben. Als Türke überhaupt kein Problem, aber pass auf, Schwäbisch zu schwätzen. Als Richter, der kriegt die Sachen vorgelegt. Ja? Versteht ihr, das ist eine Vergleichssache. Also wenn du jetzt fragst, ist eine Israelreise gefährlich? Wir haben diese Streifen in Israel, die ihr hier Autobahnen nennt, ja? Ja, das ist gefährlich. Da haben wir pro Jahr, glaube ich, 350 Tote. Das ist ungefähr dieselbe Ratio, also wenn ich das auf die Bewohnerzahl nehme, ihr nehmt für eure Autobahnsache 3.500 Tote im Jahr in Kauf, ja? Das ist ganz selbstverständlich. Überlegt mal, wir hätten so viele Kriegstote, ja? Die Israelis würden Kopf stehen. Also von daher die Frage, ob etwas gefährlich ist oder nicht gefährlich ist, Das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage. Ich möchte es mal so sagen, ihr hättet die ganzen Jahre der Raketenkriege, der Terroranschläge, ihr hättet immer kommen können. Und ich habe dann in Hochzeiten, weil mir die Frage, das ist eine Dauerfrage, ja, da gibt es auch endlos Anekdoten, ja, dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr jetzt nach Florida reisen wollt, das ist viel gefährlicher. Florida stand eine Zeit lang auf der schwarzen Liste des Auswärtigen Amtes, Israel nie. In puncto Israel werden zum Beispiel für die Altstadt von Jerusalem manchmal Warnungen ausgesprochen. Das bringe ich, das ist auch noch eine Anekdote. Ja. Und zwar war das mal vor ein paar Jahren, da sind dann die Reiseleiter hergegangen und haben zu den Leuten gesagt, jetzt bleibt bitte alle zusammen als Touristen erkennbar und bitte bleibt ganz dicht bei mir, jetzt gehen wir in die Altstadt. Und ich weiß, ihr wollt kaufen, ich zeige euch, ich nehme euch am Schluss in den Laden, in dem könnt ihr sicher kaufen. Jetzt muss ich euch ganz klar sagen, die erste Motivation von dem Reiseleiter war, wie halte ich die Leute zusammen? Ja? Die zweite Motivation war, dass er in dem Laden, in den er nachher gekriegt hat, da hat er $200 auf die Hand gekriegt. Zuerst mal. Ja? So, jetzt haben Freunde von mir, und derjenige, der mir es nachher zum Übersetzen gegeben hat, Händler in der Altstadt, von dem weiß ich, er hat mir das nicht selber alles erzählt, aber wir sind seit über 20 Jahren befreundet, da weiß ich, dass er einer der großen Terroristen vom Arafat war. Jetzt sind wir 30 Jahre her, Zeit vergeht. Ich habe gerade überlegt, was ich mit dem so erlebt habe. Ja. Der kam in einem der Gefangenenaustausche frei. Also der ist aller Israel-Freundschaft vollkommen unverdächtig. Und der hat mir dann gesagt, Johannes, wir brauchen dieses Flugblatt auf Deutsch, das können wir vorbeigrehen, wenigstens den Reisegruppen in die Hand drücken und denen sagen, die Altstadt in Jerusalem ist einer der sichersten Orte. Und ja, es gibt dort Messerstechereien, aber versteht ihr, das ist so rassistisch, das darf man in Deutschland nicht sagen, die stechen also gezielt Juden ab. Euch als Touristen werden die nichts machen. Und wenn einer ein Messer in der Hand hat, der Elias hat eins, der kann es euch zeigen, ja, das geht nur ganz gezielt, ja, da kann man an einem vorbeigehen und den dahinter nehmen. Und das müsst ihr euch mal rational klar machen, ja, und die Palästinenser haben da Zettel verteilt und die haben recht, gesagt, hier ist alles mit Kameras überwacht, die haben selbst Handtaschendiebe kaum noch eine Chance. Und übrigens, es ist in unserem Interesse als Händler, dass ihr kommt. Also deshalb, fragt, ihr dürft übrigens, ich habe Reiseleiter noch immer wieder, wenn du jemanden hast, der echt die Frage hat, ja, der darf kommen mit den konkreten Fragen, die er hat. Und wir können dann drüber sprechen.
Also nur Mut, Ende Februar 2023 mit nach Israel zu fliegen. Das waren jetzt ein paar Fragen, um den Johannes noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Ausgangspositionen. Manche kennen der Johannes schon jahrelang, haben schon manche Vorträge gehört, manche beschäftigen sich von euch schon jahrelang oder jahrzehntelang mit dem Thema Israel. Andere, für andere ist es vielleicht der erste Tag, erste Seminar. Ich habe dem Johannes ein paar Stichworte genannt, wo ich hoffe, dass wirklich für alle was dabei ist. Aber ihr seht ja, es wird sehr kurzweilig und man kann jede Rückfrage stellen dann. Also soll sich niemand scheuen und keine Frage ist zu dumm oder zu laienhaft oder was auch immer. Ihr dürft wirklich alles fragen. Ich möchte euch da wirklich dazu ermutigen. Die erste Runde soll nun heißen Israel aktuell. Israel aktuell, das heißt aber auch nicht nur Israel aktuell im Heiligen Land, sondern zum Beispiel auch Israel aktuell in Berlin. Letzten Samstag, heute vor einer Woche, war eine anti-israelische Demonstration in Berlin. In Berlin leben ja 400.000 Muslime, das muss man sich immer mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Da war letzten Samstag eine anti-israelische Demo, auch mit manchen antisemitischen Parolen. Für gestern wurde dann eine Demo verboten. Die war angemeldet gegen die israelische Aggression in Jerusalem. Hat die Polizei dann verboten, weil es offensichtlich war, dass es wieder zu antisemitischen Parolen kommt. Die Gerichte haben das zweimal bestätigt. Also Israel aktuell ist nicht nur im Heiligen Land aktuell, sondern auch in Deutschland aktuell, vor allem immer wieder in unserer Hauptstadt aktuell. Und es gibt ja diese Al-Quds, den Al-Quds-Tag einmal im Jahr. Al-Quds ist das arabische Wort für Jerusalem, muss ich mich jetzt korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Und das war eben auch die Befürchtung, dass diese Demo gestern eben auch so eine Pseudo-Al-Quds-Demo sein sollte, also wo die Arabischstämmigen, die in Berlin wohnen, halt ihren Anspruch auf Jerusalem untermauern wollen. Und diese Al-Quds-Demos sind in den letzten Jahren, Gott sei Dank, muss man sagen, immer wieder verboten worden und wurden dann auch gar nicht mehr angemeldet. Aber manche versuchen, solche Verbote dann auch trickreich zu umgehen. Soweit einfach mal ein bisschen was ganz Aktuelles zum Thema Israel aktuell. Und jetzt ist Janis dran. Und er erzählt uns ein bisschen was und dann gibt es jede Menge Möglichkeiten zu rückfragen. Feuer frei.
Also ich muss vielleicht sagen, für mich war das mit dem Vorstellen vorhin ein bisschen problematisch. Es gibt ja Leute, die kennen mich schon länger als ich mich selbst. Also so aus der Zeit, als meine Mutter schwanger war mit mir, dann gibt es Leute, wenn die Hettlers vorhin, habe ich so ganz nebenbei erfahren, dass wir verwandt sind um ein paar Ecken rum. Ja. Also, und dann, wie gesagt, sind Leute da aus 83, 84 meiner Zeit und zumindest die Familie drumherum von alten Studienkollegen und. Ja. Ich möchte euch ganz viel Mut machen. Wenn ihr Fragen habt, dann bringt die. Vielleicht darf ich hier eines grundsätzlich vorweg sagen, bevor ich zu Al-Quds komme. Ich habe im Nachgang, und wenn Leute sehr offen zu mir waren, manchmal mitbekommen, dass Leute das als sehr provokativ empfunden haben oder als sehr immer negativ, was ich gesagt habe. Und ich möchte euch einfach etwas sagen, wo meine Motivation herkommt. Das eine ist ganz bestimmt die Erfahrung von ZDK, wo wir 83, 84 miteinander waren. Die Erfahrung, die damals als 18, 19-Jähriger, dass unser Volk Furchtbares getan hat. Und dann kam danach Theologiestudium und ich habe seitdem immer wieder tiefer gegraben, gerade auch was meine pietistischen Wurzeln betrifft, die ich sehr, sehr lieb habe. Ich bin weit davon weg, die zu leugnen, aber es war nicht so, dass der Pietismus im Dritten Reich dastand und wusste, was richtig ist. Und es ist leider so, dass bis heute so allerhand braune Leichen ausgegraben werden. Und ich sage das jetzt hier einmal im SV, da gehe ich etwas daneben, wenn ich in den LV reingehe, den Zellergemeinschaftsverband, ja, ich nehme von dem Helmut Egelkraut, der dieses dicke Buch geschrieben hat, die Liebenzeller Mission in der Zeit des Dritten Reiches oder in der Zeit des Nationalsozialismus, ich nehme da den Hut ab. Und ich bin so dankbar, dass der Helmut das gemacht hat. Auch da gibt es, also seine Frau und meine Mutter sind Jugendfreundinnen, und als wir uns dann mal begegnet sind, hat er angefangen und hat mir erzählt, dass er mal vom Kirchenpfleger als junger Vikar immer zur Seite genommen wurde und jede Predigt wurde dann korrigiert und der Kirchenpfleger war mein Großvater. Also da läuft dann so allerhand zusammen. Ja, übrigens nicht der Fauler, der war bloß Hahner. Aber versteht ihr, da läuft manches zusammen. Ich finde es, ich möchte bewusst, dass ihr wisst, das ist mir auf der einen Seite sehr nah. Auf der anderen Seite sind es Dinge, die sind schrecklich. Und ich möchte es euch ganz klar sagen, um meiner Selbstwillen, um unserer Selbstwillen, halte ich es für ganz wichtig, dass wir diese Dinge aufdecken. Was mir klar geworden ist, ist, dass das, was wir heute schon ein paar Mal als Antisemitismus bezeichnet haben, dass ich weiß, wenn ich jetzt Spenden sammeln würde, dann würde ich kommen und sagen, bitte, das jüdische Volk ist existenziell bedroht. Israel ist existenziell bedroht. Wer das sagt, hat entweder keine Ahnung von der Bibel oder keine Ahnung von der Politik oder von beidem. Israel war in den letzten 40 Jahren nie existenziell bedroht. Wer heute Israel existenziell zu bedrohen meint, der bedroht vielleicht die Welt, aber vor allem sich selbst. Und deshalb möchte ich euch ganz viel Mut machen. Ich glaube, wir müssen das rausbringen in unsere Gesellschaft. Wenn unsere Bundeskanzlerin so aufsteht und meint, sie würde dem Herrn Netanjahu etwas Gutes tun, wenn sie gegen Antisemitismus aufsteht. Sie tut sich selbst etwas Gutes. Wir müssen um unserer selbst willen dieses ganze Thema schonungslos angreifen. Und wenn ihr es wissen wollt, wenn ihr Belege für meine Aussage haben wollt, dann könnt ihr in die Bibel reingehen. Wer hing am Galgen, den der Haman für den Mordechai aufgerichtet hat im Buch Esther? Am Schluss war der Haman. Ihr könnt durch die ganze Geschichte hindurchgehen. Wenn ihr sehen wollt, wie ein Volk aussieht, das sich auf die Fahne geschrieben hat, dass es das jüdische Volk vernichten wollte, dann guckt euch Stuttgart 1945 an. Dann seht ihr es. Und versteht ihr, deshalb braucht ihr auch nicht, wenn das palästinensische Volk heute getrieben ist von einem abgrundtiefen Hass auf das jüdische Volk. Da braucht ihr nicht erwarten, dass es denen gut geht, und da ändert Geld auch gar nichts. Da muss was anderes kommen. Ich glaube, wir sollten in die Kinderstunde gehen. Das ist eindeutig lustiger als hier. Also, und jetzt vielleicht noch einen Punkt. Wenn wir dieses Thema angehen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, wir haben, wenn der Baum, wenn ich jetzt mal die Deutschen als Baum darstelle, so als Eiche, ja, und dann sehen wir, oh, die kriegt gelbe Blätter an manchen Stellen, dann haben wir die gelben Blätter abgezwickt. Vielleicht nimmt ihr so einen Gummibaum, eine Eiche oder so, die kriegt von mir sowieso alle Jahre wieder, ja, um das Bild zu behalten. Aber wir sind nie an die Wurzel gegangen. Und wisst ihr was? Die Wurzel ist unsere Theologie. Und da geht es an ganz, ganz zentrale Dinge. Da geht es darum, wie wir Bibel lesen. Da geht es darum, wie wir bestimmte Dinge verstehen. Welche Antworten wir von Gott erwarten. Wie wir meinen, selbstverständlich meinen, wir hätten einen Auftrag am jüdischen Volk. Kommen wir heute Nachmittag dazu. Ja? Und dabei hat Gott das jüdische Volk auserwählt, um uns was zu tun. Und ich möchte euch einfach Mut machen, was ich mir wünsche, ist, dass wir zusammen eine bibellesende Gemeinschaft werden, aus ganz unterschiedlichen Positionen und Lebenszusammenhängen, Ausbildungen. Wenn einer Arzt ist, hat er einen anderen Hintergrund, als wenn er Schreiner ist oder im anderen technischen Bereich. Ja? Das heißt aber nicht, dass wir nicht als Bibelleser zusammenkommen. Ich mag diese ganzen Titel, ob jetzt theologisch Journalist oder Doktor oder Professor oder was ihr nennt, Pfarrer, mag ich nicht. Weil sie immer so, ich weiß, die Deutschen haben dann so Schubladen und dann rein und fertig. Ich wünsche mir, dass wir zusammenkommen als Bibelleser und uns austauschen. Und ganz viel, ganz Grundlegendes, wird bei ganz einfachen Leuten manchmal eher gezeigt als irgendwelchen hochgelehrten Theologen. Das ist so. So, jetzt zu Al-Quds. Ich habe in Vorbereitung auf diese Vortragsreise. Ihr seid jetzt die Ersten, die mir so ausgeliefert sind, wo ich auch ein bisschen ausprobieren darf und hoffe, dass was zurückkommt, dass ich weiß, wo Deutschland steht. Ja. Ich habe versucht herauszufinden, warum die Palästinenser auf dem Tempelberg gerade toben. Und ich habe versucht herauszufinden, warum deutsche Medien behaupten, andere Deutsche behaupten, die nicht in den Medien sind, dass Israel aggressiv wurde. Und ich kann meine Antwort ganz kurz machen. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich habe ich zu wenig deutsche Zeitungen gelesen. Und ich meine, dass die Israelis aggressiv sind, der liebe Zeit, das wissen wir schon lange, ja. Ich meine, die Juden haben schon vor 70, 80, 90 Jahren die Weltherrschaft angestrebt und irgendjemand bedroht. So jemand wie das Deutsche Reich zum Beispiel. Versteht ihr, der Keim hat sich da nicht verändert. Ich sage es euch ganz offen, wenn ich in Israel lebe, hätte ich gern manchmal, die würden richtig reinschlagen. Weil es bestimmte Dinge gibt, die verstehe ich nicht. Ich denke, dass in einem Land Recht und Ordnung her muss. Ich habe einen Wert, dass Religionsfreiheit da sein muss. Wisst ihr, wer gefordert hat, was man als eine Änderung, als ein Status quo auf dem Tempelberg sehen kann? Wer das gefordert hat? Das war der Kronprinz der Vereinigten Arabischen Emirate, der gesagt hat, aber das ist nachher, ich weiß, wir kommen nachher dorthin, ja, aber jetzt geht es um Jerusalem, ja. Der hat gesagt, in unseren Abrahamsabkommen ist gesagt, wir verpflichten uns der Religionsfreiheit. Also muss auf dem Tempelberg Religionsfreiheit herrschen. Gleichheit für alle Religionen. Warum kommt sowas nicht aus Deutschland? Ich meine, man muss doch keinen Moslem rauswerfen, ja? Ich würde auch, wenn jetzt ein Moslem hier ist, zufällig, würde ich sagen, ach, lange Sache, nein, falls er Araber ist, ja? Herzlich willkommen, falls er nur Deutsch versteht. Habe ich kein Problem, ich denke, ein Moslem sollte bei der SV auch rein dürfen. Also, ja? Ihr müsst nicht unbedingt beten lassen, da müsst ihr ein bisschen wissen, was da bei ihm passiert im Hinterkopf. Aber herzlich einladen. Vor allem Essen ist wichtig mit den Leuten. Ich habe es nicht rausgefunden, warum die toben. Wenn ich hineingehe und Palästinenser frage, ja, meinen Freund, den ich vorhin erwähnt habe, der bei dem war ich vor kurzem mal wieder, also den Arafat-Kämpfer, ja, der gesagt, ach weißt du, das ist nur am Damaskustor, ich gehe entweder zum Löwentor rein oder zum Neuen Tor, da ist alles ruhig. Ja, ich meine, man muss ja nicht deppert sein, hingeht der Kopf nur halten und zum Polizist sagen, bitte draufschlagen. Ja, da mache ich den Bogen, ja. Wenn ich sehe, dass die aggressiv veranlagt sind, dann laufe ich rückwärts und gehe in die andere Richtung. Muss ja nicht unbedingt hingehen. Jetzt gibt es aber Leute, die müssen unbedingt, ja, ins Fernsehen kommen. Da können wir jetzt, aber ich will nicht ausrutschen in Richtung Medien, ja, aber am Damaskustor, weil das so ein schönes Amphitheater ist, da stehen oben die Kameras, dann stehen die Polizisten schon bereit und dann kommen die ihre mit dem wir machen, die sagen, jetzt wollen wir ins Fernsehen. Und die Welt frisst. Ich sage es euch ganz offen, wer an den Unruhen in Jerusalem schuld ist, ist eure Neugierde. Und dass ihr Medien bezahlt, die dort hinstehen, den ganzen Tag, bis es dann mal endlich losgeht. Ich habe hier drin Aufnahmen von Muslimen, die sagen, Leute, wir haben Ramadan, wir wollen unseren Fastenmonat feiern und ihr zerstört uns den. Palästinenser. Warum wird das bei euch nicht berichtet? Es gibt da manches, und versteht ihr, es gibt da manches, das wühlt mich innerlich auf. Ich weiß auch nicht, was man da anders machen soll. Ich sage euch ganz offen, Journalist sein, da muss ich entweder erzählen, was die Leute hören wollen. Und ich hatte schon Reisegruppen vor mir, da habe ich schon gemerkt, da brutzelt es etwas mir gegenüber. Ich habe mich kürzlich mal wieder verdacht mit jemandem. Ja, das passiert dann manchmal, wenn ich nicht schnell genug weiß, wer die Leute sind. Dann frage ich die offen ins Gesicht, wollt ihr jetzt, dass ich euch erzähle, was ihr hören wollt? Oder wollt ihr, euch, dass ich euch erzähle, was ich gesehen habe und gehört habe? Ich bringe euch noch ein Beispiel und dann dürft ihr Fragen stellen, was Jerusalem betrifft. Die erste Frage war übrigens, ob Jerusalem dann Corona ist. Aber können wir gleich auch noch machen, ja? Aber jetzt bleiben wir bei Jerusalem, ja? Ich bringe euch da noch eine Sache von meinem Palästinenserfreund. Und zwar war das zu der Zeit, als, vielleicht erinnert ihr euch noch drüben dran, als der Herr Trump seine Botschaft nach Jerusalem verlegt hat. ja die Europäer furchtbar aufgeregt. Und hier war, also das war ganz nah am Dritten Weltkrieg und übrigens die Christen, die da sagen, ja, aber in Jerusalem wird sich's entzünden. Ist doch klar. Die tun das Ganze noch theologisch untermauern. Ich möchte euch dann nur sagen, wir rücken an manchen Stellen durch unsere Theologie von der Realität weg. Ich glaube nicht, dass das ist, was unser Vater im Himmel will. Also ist so ein Bereich, wo ich mir einfach mehr Gespräch wünsche. Wo ich den Leuten, die anders denken und sagen, ich sehe das nicht so in der Bibel, walzt es nicht so schnell nieder, redet miteinander. Lasst uns miteinander reden. Also ja, in Jerusalem muss ich doch entzünden. Und deshalb, nur nochmal, streichelst du ans Pulver versehen, ja? Natürlich haben die Palästinenser dann einen Generalstreik ausgerufen. Und dann komme ich da, ich wusste genau, dass mein Freund, weil ich für den Geld wechseln wollte, dann kam ich da und habe an die, versteht ihr, das war so, das, ich hätte als Journalist diese langen geschlossenen Reihen von den Toren in der Altstadt fotografieren können. Und da waren auch Touristen, die sind da durchgelaufen. Ich habe gesagt, gut, das ist alles angespannt und gruselig. Und ich habe da gewusst, hinter der Tür sitzt er, habe ich da angeklopft. Dann geht die Tür spalt auf und sagt, ach du bist, komm rein. Dann hat er mir zuerst einen Tee angeboten und dann hat er mich angeschrien. Und hat gesagt, habt ihr Deutschen noch alle Tassen im Schrank? Was fällt euch ein? Warum regt ihr euch so auf? Übrigens, seitdem sage ich, die Deutschen sind 150% pro-palästinensisch. Weil die sind so pro-palästinensisch, das verstehen schon die Palästinenser nicht mehr, wie pro-palästinensisch die Deutschen sind. Von Ausgewogenheit kann da gar keine Rede sein. Geschweige denn eine klare, zielgerichtete, ausgerichtete Politik. Und das habe ich nicht von irgendwelchen israelischen Propagandisten. Das sind einfache Palästinenser. Ja, so einfach ist er nicht, aber ist eine andere Sache. Ja. Später war ich mit der Journalistengruppe, das mache ich aber auch nicht mehr, ich habe das noch auslaufen lassen, aber das war die letzte Journalistenreise, die ich so gemacht habe. Und dann wollten die unbedingt die amerikanische Botschaft sehen und wir hatten einen arabischen Busfahrer und ich habe gesagt, macht es dir was aus, da in die amerikanische Botschaft zu fahren? Nö, überhaupt nicht. Und das, also wir hatten so einen kleinen Bus, ja, und ein Araber, der uns gefahren hat, und dann sind wir da hingefahren und der fährt da hin und bremst und dann dreht er sich rum und sagt, lasst mich zuerst rausgehen, bitte keine Fotos machen. Und dann geht er raus und läuft auf die Wachmänner zu, die die amerikanische Botschaft in Jerusalem bewachen, läuft auf die zu und nimmt die in den Arm und spricht mit denen. Und die verstehen sich ganz offensichtlich sehr gut. Und dann kommt er zurück und er sagt, ich sag mal, was war da los? Er sagt, ach, das sind Leute aus meinem Dorf, die bewachen hier die Botschaft. Also, versteht, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Palästinenser, die die umstrittene amerikanische Botschaft in Jerusalem bewachen. Und dann sagt er zu uns Journalisten, ihr dürft jetzt alles fotografieren, die werden auf euch aufpassen, nur bitte die Wachleute nicht fotografieren. Die passen auf euch auf, ja? Irgendein Problem? Was ich mich gefragt habe, warum haben die guten Europäer, nehmen wir einmal an, die ganzen Maßstäbe und die Ziele, die die Europäer haben, sind richtig. Ich gehe jetzt mal mit. Ich mache Gedankenexperimente, um euch was zu zeigen über die Situation. Ich nehme jetzt einmal an, die Zwei-Staaten-Lösung ist eine Lösung. Ich nehme jetzt einmal an, es ist die intelligenteste Lösung, die es gibt. Ich nehme jetzt einmal an, die Zwei-Staaten-Lösung lässt sich durchsetzen, weil die Leute vor Ort das irgendwo so ganz tief drin doch wollen. Merkt ihr, ich schalte jetzt gerade alle möglichen Dinge aus, wo ich Fragezeichen hätte. Also ich nehme jetzt einmal an, dass die Bundesrepublik Deutschland relevant wäre und wirklich ein Gewicht setzen könnte. Und ich nehme einmal an, dass die Bundesrepublik Deutschland wüsste, was sie tatsächlich will. Ja?
sehen, und ich nehme einmal ein, es wird rational gehandelt in der Politik. Das wäre auch noch eine wichtige Sache. Jetzt stellt euch Folgendes vor. Man sieht, dass der Herr Trump seine Botschaft nach Jerusalem verlegt. Und dann guckt man sich natürlich zuerst mal auf der Landkarte an, wo geht denn die Botschaft hin? Und dann stellt man fest, also was wir wollen, ist eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir wollen, dass die miteinander verhandeln. Wir wollen, dass es einen Staat Palästina und einen Staat Israel Seite an Seite nebeneinander gleichberechtigt gibt. All das, ja? Jetzt habe ich gerade ganz viel euch nochmal an die Ohren geworfen, wo ich auch nochmal viele Fragezeichen machen müsste. Aber jetzt nehmt an, der deutsche Politiker, Bundeskanzler, damals war es noch eine Bundeskanzlerin, ja, in den goldenen Zeiten, ja, die würde sich jetzt nicht leiden lassen von einer Trumpophobie, also so alles, was der Herr Trump macht, ist von vornherein total schlecht, sondern sie würde rational vorgehen und dann plötzlich feststellen, ha, Herr Trump, eigentlich machst du hier was Geniales. Und eigentlich haben wir das auf der ganzen Welt, ich glaube doch mit einer Ausnahme irgendwo in technischen Schwierigkeiten, irgendwo in Asien, ja, aber sonst haben wir in der ganzen Welt unsere Botschaft in der Hauptstadt und in der ganzen Welt akzeptieren wir, dass ein Staat, ein unabhängiger Staat, seine Hauptstadt selbst bestimmt. Nicht von außen jemand kommen darf und sagen darf, du, deine Hauptstadt ist falsch, wo sie ist. So, und jetzt haben wir aber, wir haben ein Problem in Jerusalem, aber wir wollen dieses Problem vorantreiben. Jetzt überlegt euch mal, die Bundesrepublik Deutschland wäre gekommen und die ganze EU mit, die Franzosen und so, und hätten gesagt, wenn jetzt der Herr Trump diesen Damm bricht und seine Botschaft nach Jerusalem verlegt, dann stellen wir als erstes fest, die Botschaft von Herrn Trump, und das ist übrigens Tatsache, die liegt nicht in West-Jerusalem und die liegt nicht in Ost-Jerusalem. Kann jeder auf Google Earth nachgucken. Die Botschaft, die amerikanische Botschaft in Jerusalem, liegt im UNO-Niemandsland. Doch genial. Ja, das hat weder Jordanier noch Israelis gehört vor 1967. Jetzt könnte man als europäischer Politiker gehen, wir stimmen natürlich mit Herrn Trump nicht überein, obwohl er hat Zwei-Staaten-Lösung gesagt. Aber jetzt verlegen wir unsere Botschaft nach West-Jerusalem. Und dann stellen wir Bedingungen. Dann sagen wir zu den Israelis und zu den Palästinensern, ihr geht jetzt an den Verhandlungstisch zurück, koste es, was es wolle. Wir verlegen unsere Botschaft nach West-Jerusalem. Die Israelis, die hätten da nicht Nein sagen können. Die wären rückwärts zum Hocker gefallen über so viel wohlwollender Europäer. Die Palästinenser hätten es ganz schwer gehabt, Nein zu sagen, weil wir natürlich sagen, ja, ihr setzt euch jetzt an den Tisch, ihr rauft euch jetzt zusammen, ihr verhandelt jetzt. Eigentlich sind die Parameter alle klar und wenn ihr euch geeinigt habt, dann verlegen wir unser Konsulat aus Ramallah nach Ost-Jerusalem und machen es zu einer Botschaft im Staat Palästina. Wisst ihr was, das wäre für deutsche Politiker die Chance gewesen, wirklich mal einen Hebel einzusetzen, den man spürt. Das wäre die Chance gewesen, das, was sie in Träumen haben, voranzutreiben, das wäre die Chance gewesen, echt mal relevant zu sein, nicht nur große Töne zu spucken und dann kommt doch nichts raus. Das wäre die Chance gewesen, doch etwas in Gang zu bringen und niemand von den örtlichen Spielern hätte, und versteht ihr, hätte niemand zunächst mal, ihr hättet vielleicht schon einigen wehgetan, aber zunächst mal, wenn das so pro-israelisch kommt, wenn so pro-palästinensisch, da hätte niemand sagen können, ja, ihr habt. Ich meine, West-Jerusalem war Hauptstadt Israels seit 1949. Was ist das Problem? Warum hat das niemand gemacht? Versteht ihr, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu umständlich und zu weit ausgeholt habe, aber versteht ihr, warum ich sage, das, was unsere Bundesrepublik Deutschland macht, was bei uns, und es gibt niemanden, der hier kommt und darüber diskutiert. Also versteht ihr, wenn ich noch Journalist wäre und ich würde irgendwo das Wort Zwei-Staaten-Lösung hinschreiben und dann ein Fragezeichen dahinter machen, da würde ich ja journalistisch selbst noch beginnen. Zu sagen, das ist nicht, das ist keine Lösung, ist die Art und Weise, wie ich als Journalist sofort mich, also ich würde mich nicht in die Luft blasen, ja, aber ich würde nicht mehr veröffentlicht werden. Und ich sage ganz offen, ich finde in Israel niemanden mehr, der wirklich eine Zwei-Staaten-Lösung will. Ich kenne niemanden. Ich bin da gern bereit, dass wir darüber sprechen. Ja? Aber ich denke, wenn das funktionierbar sein soll, dann müssen es die Leute vor Ort sein. Aber jetzt einmal angenommen das, warum sind die Deutschen so blöd, dass sie da nicht einsitzen und sagen, hier haben wir einen Hebel. Ich habe jetzt nur ein Beispiel rausgenommen von der ganzen Lage. Was man natürlich nicht sagen darf, und ja auch von keinem Israeli hören werde, ist, also immer wollen die Leute wissen, was denken die über Deutschland. Deutschland kommt gar nicht vor, weil Deutschland irrelevant ist. Aber jeder Israeli wäre ja doof, das zu sagen, solange man U-Boote und Kriegsschiffe von Deutschland kriegt. Deutschland sind ja auch, das sind ja auch die geborenen Pazifisten, ja? Dass sie der dritt- oder viertgrößte Waffenproduzent weltweit sind, das muss man nicht laut sagen. Wäre doof, ja? Das könnte jetzt diskutieren, wenn er Gepard-Panzer ohne Munition an die Ukraine liefert, ja? Und ich plötzlich wundert, wo habt ihr eigentlich Gepard-Panzer her, wenn ihr alle so pazifistisch wart, ja? Unsere Bundeswehr ist doch nicht funktionsfähig. Aber Panzer funktionsunfähig zu machen, da muss ich einfach bloß nicht tanken. Ja, das geht ganz einfach. Da muss ich sonst gar nichts wissen. Versteht ihr, das sind so einfache Dinge manchmal. Und da sitzt man hier und fragt sich, was ist jetzt? Aber jetzt habe ich wirklich rundum getreten. Das habt ihr vielleicht gemerkt. Wir sind hier bei ganz, ganz einfachen Dingen. Und wenn er da drei Schritte zurücktritt, dann fragt er, was geht hier eigentlich ab? Und ich weiß es nicht. So, ich halte jetzt mal die Luft an. Oder sollen wir gleich noch eine andere Frage nehmen? Habt ihr jetzt zum Thema Jerusalem? Bleiben wir mal bei dem Thema. Ganz konkret und ganz klar, dass er sagt, dazu gibt es Fragen. Wir nehmen die auf, damit wir auf alle Fälle, also deshalb muss der Rainer rumrennen mit dem Mikrofon, damit wir eine Aufzeichnung haben von heute, was ihr dann damit macht, ist euer Problem. Aber da kann man sich dann melden, aber es ist ganz gut, die Frage zu haben.
Also ich fasse mal kurz zusammen. Da, wo es eine Kamera gibt, gibt es jemanden, der Steine wirft.
Ja klar, sonst lohnt sich jetzt Steine werfen nicht.
Genau. Okay, also zu dem Themenkomplex noch tiefergehende Fragen? Weiterführende Fragen? Nur Mut. Kurz für die Aufnahme, die Frage ist, warum Deutschland so pro-palästinensisch ist.
Ja, das wüsste ich auch gern. Deshalb reise ich in Deutschland rum, um das auszufinden. Wenn ich es dann weiß, dann sage ich es weiter. Also ich bin seit über 30 Jahren aus Deutschland weg. Ich muss euch ganz offen sagen, von außen gesehen, nämlich das nochmal ganz dick unterstreichen, es geht mir nicht darum, Deutschland fertig zu machen. Für mich ist, ich bin der einzige Deutsche, also rein Deutsche bei uns in der Familie, für mich ist es an manchen Stellen schlicht peinlich. Und ich schäme mich dafür. Ich würde gern zu einem Land gehören, das nicht unbedingt wieder groß gemacht werden soll oder so, ja, wie andere Länder. Aber zu einem Land, wo ich dankbar sein kann, wenigstens. Stolz ist ein schlechtes Wort, ja, auf Englisch kann man das leichter sagen, auf Hebräisch. Aber wo ich dankbar dafür sein kann, dass ich Deutscher bin und dankbar dafür sein kann, da kann man vor unlösbare Probleme stehen. Ich halte es auch aus, wenn Politiker sagen, ich weiß jetzt gerade keine Lösung oder wir probieren es aus. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber aufzutreten und sagen, wir haben es im Griff und wichtig.
Könnte es vielleicht ein Erklärungsansatz sein, dass Deutschland auch mitschuld ist, weil durch den Holocaust 6 Millionen Juden umzubringen und danach die Staatsgründung 1949 ausgelöst zu haben und durch die Staatsgründung Israels halt die Palästinenser von ihren angestammten Siedlungsgebieten vertrieben worden sind, dass da auch mit der Mitschuld letztendlich von Deutschland aus besteht?
Also ich halte sehr viel davon, dass jemand gerade steht und sagt, ich bin schuldig an dem oder dem oder dem Punkt. Ich halte gar nichts davon, wenn man Schuld ausweicht und wegdiskutiert. Ist das klar? Ich möchte jetzt aber ganz klar sagen, ich glaube, dass Deutschland sich maßlos überschätzt, wenn es meint, es habe durch den Holocaust den Staat Israel gegründet. Ich glaube, dass sich Deutschland maßlos überschätzt, wenn es meint, es hätte so eine zentrale Rolle. Es ist Weltöffentlichkeit, die bei einem Weltkrieg mitgemacht hat. Und es ist Weltöffentlichkeit, bestimmte alliierte Mächte, die sich Spaß draus gemacht haben, schon im Ersten Weltkrieg Deutschland die Alleinschuld zu geben. Und also bitte nicht vergessen, was ich am Anfang gesagt habe. Ja? Sonst geht es jetzt um einen Kausalzusammenhang. Ich weiß nicht, ob Deutschland schuld ist, dass auf dem Balkan Riesenbevölkerungsmassen umsortiert wurden, ethnische Säuberung betrieben wurde, um dort Konflikte zu lösen. Ich weiß nicht, ob Deutschland daran schuld ist, wenn zwischen Indien und Pakistan in den 40er Jahren riesige, also Millionen von Menschen umsortiert worden sind. Heute sagen wir ethnische Säuberung. Und in diesem Zusammenhang, wo weltweit ethnische Säuberung als ein Lösungsansatz gesehen wurde. Ich kann also, das mal in Zentraleuropa, ob ich da Tschechien nehme, aber das lasse ich lieber raus, da kommt meine Frau her. Aber dass das 12 Millionen deutsche Flüchtlinge gab in den 40er Jahren, des letzten Jahrhunderts, hängt mit dieser Denke zusammen. Dass man meinte, man könne dadurch Konflikte lösen. Und bis vor ein paar Wochen hatten wir ja auch die hehre Illusion, wir hätten in Deutschland die Konflikte so gelöst, dass es hier in Europa keine Kriege mehr geben könne nach altem Muster. Stumm, dass der Herr Putin uns diese Illusion irgendwie zerbombt gerade. Ja? Also, ich glaube nicht, dass Deutschland so wichtig ist. In dem Zusammenhang, dass man Mitte letzten Jahrhunderts gedacht hat, ethnische Säuberung sei eine Lösung für politische Konflikte. In diesem Zusammenhang gab es einen Bevölkerungsaustausch zwischen Israel und der arabischen Welt. Da gab es, ja, ungefähr 600.000 bis 800.000 palästinensische Flüchtlinge, oder, die hat damals niemand so genannt, die wurden später so bezeichnet, und es gab ungefähr 1 Million arabische Flüchtlinge, jüdische Flüchtlinge aus arabischen Ländern. Dass da dann noch Flüchtlinge, die aus unserer Sicht dazukamen, aus Europa, die nach Israel gekommen sind, ist eine andere Sache. Aber zunächst mal gab es da einen Bevölkerungsaustausch. Und wir kommen mit diesen Denkweisen in dem Augenblick, wenn ich das aus der Sicht von einem arabischen Juden sehe, ich habe gerade mit einem recht viel zu tun, der kommt aus Kurdistan. Aber wenn Sie mich jetzt losstechen, dann kommen wieder Anekdoten. Ja. Da gibt es herrliche Anekdoten. Ja. Der war einer dieser Flüchtlinge. Ich bin gut befreundet mit Leuten aus Marokko. Die haben eine ganz andere Denkweise. Zu denen haben wir oft keine gemeinsame Sprache, deshalb haben wir keinen Kontakt zu denen. Und die sagen zu Recht, diese orientalischen Juden, zwar diese Aschkenasen, also die Leute aus Mittel- und Osteuropa, diese politische Elite, da gehören so Leute dazu wie der Herr Netanyahu, aber auch wie der Herr, was weiß ich, wenn ich da noch bringen soll, bis zum Herrn David Ben-Gurion zurück oder dem Herrn Peres, die Orientalen etwas runtergehalten haben. Das sind so gegenwärtiger Präsident in Israel eine ägyptische Mutter hat, das ist schon ein Riesenvorteil, das ist der Herr Katzav vorher, das ist auch, also da liegt die Orientalen kommen. Aber die Orientalen sind weitgehend nicht auf unserem Schirm. Und sie sind ein Riesenfaktor in der Existenz Israels und wenn wir Israel verstehen wollen und das nicht die europäischen Juden, die dorthin gekommen sind. Und das ist ein Mythos, dass wir meinen, da wurde hier ein Krieg gemacht und dann wurden die europäischen Juden dorthin gebracht und dann die Palästinenser vertrieben und deshalb haben wir jetzt einen Konflikt. So einfach ist es nicht.
Du hast mal in einem Artikel, glaube ich, geschrieben, wenn die Europäer einfach mal die Israelis und die Palästinenser in Ruhe lassen würden und die allein machen lassen würden, dann wäre der Konflikt schon dann gelöst.
Das war, glaube ich, im letzten Jahrhundert, dass ich das geschrieben habe. Ne? Also vor längerer Zeit, heute kann ich ganz einfach sagen, aber wir kommen dann im zweiten Teil dazu, was ich meine, die Golfstaaten haben in den letzten paar Jahren Palästinenser und kleines Gesicht gesagt, nehmt euch mal nicht so wichtig. So wichtig seid ihr gar nicht. Und es ist Europa, das sich an diesem Narrativ festklammert und sagt, wenn wir nicht mehr die armen Palästinenser haben und die bösen kolonialistischen Israelis, dann passt es nicht. Aber da kommen wir nachher. Ja, bitte. Spring mit dem Mikrofon.
Also ich war viele Jahre in Kirchengemeinderat, früher, dann haben wir noch viele Kirchengemeinderat Leute gehabt, die wo im Krieg waren. Also, aber die waren so geimpft vom Dritten Reich, dass sie bis in unsere Zeit heute noch den Judenhass ketten und auch sich den nicht überzeugen lassen, dass es anders ist. Und das geht bis heute noch praktisch teilweise sofort.
Danke. Es ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Das ist ein anderes Thema, das ist in Israel aktuell. Vielleicht können wir es, wenn euch das interessiert, nochmal aufgreifen. Ich glaube, dass das was viel, viel Tieferes ist. Das hängt letztlich damit zusammen, dass Gott sich dieses Volk auserwählt hat, um diese Welt, diese Schöpfung zu retten und dass da offensichtlich jemand dagegen arbeitet. Und das nicht so mag. Aber das ist was, das ganz tief auch in uns, und das sage ich jetzt nicht rhetorisch, sage in mir nicht, aber in euch alle, ja, sondern das in uns drin steckt und wir müssen daran arbeiten. Danke für den Beobachtung. Also ich will niemand quetschen, ich kann den ganzen Tag schwätzen, also das ist überhaupt kein Problem, ja, aber ich wollte bloß euch Chance geben, immer wieder, dass das drankommt, was ihr wollt, weil manche hier sind länger Israel-Experte als ich. Ja?
Also ich möchte da auch noch was dazu sagen, wenn wir uns zum Beispiel den Nebukadnezar angucken, der ist ja ein Werkzeug von Gott gewesen und hat was gemacht, aber Gott lässt Mächte walten, um sie dann anschließend auch zu bestrafen. Und auch was mir noch eingefallen ist, Jesus sagt ja in den Gleichnissen, dass nicht bloß das Gute aufwächst, dass wir eigentlich immer nur in die gute Richtung gehen, sondern das Gestrüpp, das Böse wächst ja gleichzeitig auf. Und ich denke, da liegt auch mit auch ein, sag mal, ein Erklärungsversuch, wieso das so ist.
Vielleicht hält man das auf. Sie provoziert mich gerade an ganz viele Stellen was dazu zu sagen. Und wir bleiben mal bei, gibt es noch eine Frage zu Jerusalem? Wir bleiben mal bei Israel aktuell. Aber haltet es fest und wenn Sie sagen, wir sollten heute Nachmittag oder im zweiten Teil, wir können alles kürzer machen, auch Israel aktuell. Elias.
Wie sehen das die jüngeren Leute in Israel und vor allem in Jerusalem, jetzt die junge Palästinenser und junge Juden, wie leben die miteinander? Gibt es da diese starke Konflikte genauso ausgeprägt oder vielleicht noch mehr oder wird es weniger?
Bist du jetzt mein Redakteur oder bist du ein Leser? Ich kann ganz klar sagen, sag du mir, welche Story du möchtest und ich bringe dir die Leute. Das geht nicht so allgemein, ja. Sondern ich muss da in ganz unterschiedliche Bereiche reingehen. Wir haben in der Altstadt von Jerusalem zum Teil eine Mauer, ich denke jetzt nicht an eine bestimmte Mauer, sondern ich denke irgendeine Mauer, da leben auf der einen Seite Leute, die eine Sprache sprechen, auf der anderen Seite die Leute, die eine andere Sprache sprechen. Auf der einen Seite Leute, die eine Mentalität haben, auf der anderen Seite eine andere Mentalität. Eine Religion, eine andere Religion. Soll ich weitermachen? Die zwei haben nie Kontakt miteinander. Ihr könnt so etwas nachempfinden, wenn ihr darüber nachdenkt, wie viel Kontakt haben wir mit Türken. Und es gibt seit langem Türken in Deutschland. Warum haben wir das zugelassen, dass die Parallelgesellschaften gründen? Warum gibt es Türken in Deutschland, die 30 Jahre hier gelebt haben und kein Deutsch können? Bestimmte Frauen. Wie kommt es? Wir haben genau dasselbe Phänomen in Israel. Deshalb habt ihr auch Leute, die in einer bestimmten Blase aufwachsen. Und ich kannte das, meine Kinder, ich denke jetzt an meinen Schwiegersohn gerade, der Offizier ist in der Armee, ja, der kommt und sagt, Johannes, du hast die Sachen gesagt, die würden Israelis so nie sagen. Dann sage ich, welcher Israel? Wo? Und was sagt er dann, wenn ich ihm den bringe? Ach, dass es den gibt, habe ich gar nicht gewusst. Die kennen sich dann zum Teil aus der Armee und müssen sich dort zusammenraufen. Aber dann gehen sie wieder zurück und heiraten auch in ihrer Bubble wieder. Ja, also das ist, deswegen möchte ich reden, also wir kommen nicht drum rum, gerade wenn es um Israel geht und ich zweifle die zentrale Rolle von Israel nach der Bibel nicht an. Aber ich glaube, dass manches anders läuft, als wir es denken. Und das sehen wir zurzeit auch in anderen Ereignissen, ja, dass wir irgendwo rechts überholt werden, von, also ganz illegal, ja, von irgendwelchen Entwicklungen, die dürfte es so gar nicht geben. Also deshalb, die Frage ist gut, aber ich kann dir einen jungen Palästinenser bringen, den kenne ich persönlich, Moslem, der spürt irgendwie, dass er nicht in der islamischen, palästinensischen Gesellschaft aufwachsen möchte, sondern in einer freiheitlich-westlichen. Ist auch kein größeres Problem, der läuft 500 Meter, dann ist er auf der jüdischen Seite. Und dann hat er junge Leute kennengelernt, die haben ihn auch herzlich aufgenommen und dadurch hat er Jesus kennengelernt und deshalb kommt er bei uns in die Gemeinde. Der heißt nicht Mohammed, doch er heißt immer noch Mohammed, aber er wird Muhi genannt. Ja, ja, er spricht auch diesen Israelisch oder Hebräisch. Das Problem kommt dann etwas an, wenn die anderen alle in die Armee dürfen, warum darf ich nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass spätestens seine Kinder auch in die Armee gehen, weil ich viele Araber kenne, die in die Armee gehen. Und deshalb ist es, also ich bringe dir, weil wir bei Jerusalem sind, ich vergesse es mal nicht, ja. Vor ein paar Jahren war mal ein Terroranschlag, da gab es zwei Tote, getötete, was sage ich jetzt, zwei Getötete, nicht vier Getötete, und zwei waren israelische Polizisten. Und ihr denkt natürlich gleich, ja gut, Palästinenser gegen Israelis, ja. Und ihr denkt, habt im Hinterkopf Muslime gegen Juden, weil das ja auch ein Tempelberg war. Wisst ihr, dass alle vier Toten Israelis waren? Wisst ihr, dass alle vier Toten Araber waren? Wisst ihr, dass alle vier Toten Muslime waren? Und jetzt sagt mir, was ihr da noch eine riesen Story draus machen wollt, dass Moslems umbringen, liebe Zeit, ist doch normal, oder? Ja, also ich meine, geht mal nach Syrien. Aber Nahost machen wir nachher. Ja. Also ich muss bloß sagen, wir gehören da einen weiteren Rahmen rein, ja, wo ihr euch in dem Augenblick, wenn ihr denkt, jetzt sind Israelis gegen Palästinenser, oh, jetzt sind Juden gegen Araber, oh. Aber wenn ich das Ganze runtersagen habe, nee, da haben sie sich auf den Tempelberg den Kopf einschlagen, weil der Kronprinz von Vereinigten Arabischen Emiraten Religionsfreiheit fordert. Übrigens, ich habe mir sagen lassen, die Kontrollen nach Waffen und Ähnlichem in Mekka seien schärfer als in Jerusalem. Ich kann es noch nicht ausprobieren, ich darf dort nicht.
Vielleicht noch eine Frage, bevor wir in die Pause gehen, zum Thema Bubble, was du gerade gesagt hast. Es gibt ja diesen, wie soll man sagen, diese orthodoxen Juden, diese orthodoxe Bubble sozusagen, die ja immer größer wird, die auch vielleicht unverhältnismäßig hohen Einfluss auf die Politik hatte der letzten Jahre, weil sie der Mehrheitsbeschaffer von Netanyahu waren. Und die Spannung dann mit der den säkularen Juden, jetzt sagen wir mal, wie sie es in Tel Aviv vor allem konzentriert. Kannst du da noch ein bisschen was sagen zu dem Einfluss von den Orthodoxen, zu den zunehmenden oder dass die ja teilweise den Staat ablehnen? Und da hat sich ja die letzten Jahre auch, hat man versucht, ein bisschen was zu ändern, aber ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist.
Ich habe die Frage bei dir gesehen und ich hätte jetzt gern, also ihr versteht mittlerweile, es geht nicht darum zu zeigen, dass der Rainer was jetzt versteht, sondern ich muss euch ganz offen sagen, da bin ich auch am Arbeiten. Weil meine erste Beziehung war alles zu säkularen Israelis. Und was ich über die Orthodoxen gewusst habe, das habe ich alles gut von säkularen Israelis. Und wenn ich jetzt bei dir nachgefragt hätte, weil, ja, das wäre eine säkulare Reiseleiterin, oder ich weiß es nicht, ja. Ich sage euch mittlerweile, glaubt in Israel niemanden etwas, der etwas über andere sagt. Man geht hin und fragt die Leute. Und ich habe die Ultraorthodoxen kennengelernt. Ich war mit dem Joelisch Kreuz unterwegs. Der Joel Kraus würde man auf Hochhebräisch sagen, ja. Er spricht Jiddisch eigentlich, hat 13, 14 Kinder. Ist der Kambatz, der Kzin Mifzaim, wie sagt man da, der Operationsoffizier der Neturei Karta. Also dieser ultraorthodoxen Gruppe, der diese Demonstrationen organisiert. Also ich habe gesucht, wer ist da der Kopf davon und ich habe ihn gefunden. Und der war furchtbar nett zu mir und ich war dann einige Zeit mit ihm unterwegs und er hat mir unwahrscheinlich viel gezeigt und war ganz offen zu mir. Ich habe da gelernt zum Beispiel, was Zionazis sind. Also die Israelis, die in der israelischen Armee dienen, ja. Zionazis, ja, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ja, das kommt von denen. Da gibt es diese Leute, die den Staat Israel ablehnen. Jetzt muss ich allerdings sagen, die Neturei Karta, der harte Kern, sind vielleicht 800 Leute. In einem Staat von 8 Millionen. Und es gibt unter den Orthodoxen, und das habe ich gerade in der Zeit mitgekriegt, und da waren so große Demonstrationen, wisst ihr, wo dann alles schwarz ist, ja, das sind alles voller Pinguine. Also das Pinguine sind die kein Schwarz sind, aber nicht das Weiß, ja. Und dann, so, und meistens treten sie in größeren Gruppen auf. Und das kommt nicht von mir, das kommt von meinen Kindern aus der Schule, ja. Also das, von daher, so, jetzt habe ich mitgekriegt, dass die eine Demonstration gemacht haben. Und natürlich wurde die Gewalt, das weiß ich aber vom Jönisch Kreuz, das hat er mir vorher erzählt, dass sie Gewalt radikal ablehnen. Woher kommt denn die Gewalt von Pinguinen? Und dann habe ich das mitgekriegt, während ich dort stand. Und da habe ich mitgekriegt, dass die arbeiten. Das ist ja auch so eine Sache, dass man hört, dass die nichts arbeiten. Ja. Ich hab schwarze Spitzenzähne. Also nicht Afrikaner, ja, sondern so Ultraorthodoxe. Ja. Die haben hart gearbeitet. Da wird ein Zettel rumgereicht. Und zufällig landet er bei mir und ich konnte genau lesen. Das war Hebräisch geschrieben, aber Deutsch, also Jiddisch. Und der wollte mir den dann schnell wegnehmen und Jölisch sagt Latin. Was da rumgereicht wird, von Mann zu Mann rumgereicht, wie man sich abends bei der Demonstration erkennbar macht. Und zwar, und dadurch, jetzt müsst ihr sehen, wenn da 10.000, 15.000 Ultraorthodoxe demonstrieren und dann Leute dazwischen drin sind, die eigentlich was gegen den Jüdisch haben und gegen die Neturei Karta, die Staatsfrage ablehnen, weil sie selber im Parlament sind, da wollen sie nicht sagen, die Neturei Karta, wenn die jetzt eine Demo machen, das wird gewaltsam. Wer aber dann die Mülleimer anzündet und losschiebt, das sind andere. Aber auch Pinguine. Und wie erkennt man den? Versteht ihr? Da kommen dann Sachen raus. Und ich weiß, der Jörg Kreuz ist nicht mal, der wird nicht mal Brot kaufen.
vom Staat Israel, weil der Staat ihn subventioniert. Der hört nicht mal, der schweige denn, also wenn die Leute kommen und sagen, die leben ja vom Kindergeld, das will ich wissen, wie sie machen. Ich habe selber 5 Kinder, ich habe für 5 Kinder in Israel mit höheren Lebenshaltungskosten weniger Geld bekommen an Kindergeld, als ihr hier fürs erste Kind bekommt. Wie man das macht, vom Kindergeld zu leben, was man hört von Säkular, das will ich wissen. Wenn sie mir das verraten, ich habe bisher noch nicht rausgekommen. Ich möchte euch nur sagen, das sind lest im Spiegel oder im Stern oder in irgendeiner anderen säkularen Zeitung, wie die über die Frommen in Deutschland schreiben. Und dann wisst ihr, dass genau dasselbe in Israel auch unterwegs ist. Und deshalb glaubt nicht, wenn sowas von außen kommt, wer den Ultraorthodoxen so hoch gehoben hat, dass sie so wichtig waren, das waren die Säkularen, die sich dauernd nichts anderes wussten, als sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und dazu meine, wir können jetzt hier noch ein bisschen Mehrheit kriegen und hier noch ein bisschen Mehrheit und da gegeneinander. Ja? Zurzeit haben wir eine Regierung dran, da haben die Ultraorthodoxen gar nichts zu sagen. Jetzt sollen sie die ganzen, jetzt sollen sie zum Beispiel Zivilehe einführen. Warum haben sie es nicht schon lange gemacht? Die hätten sie übrigens schon vorher mal, gab es eine Regierung mit Yair Lapid und Benjamin Netanyahu, da hatten die Säkularen eine Mehrheit. Also versteht ihr, diese ganze Wegweisen, der die Ultraorthodoxen läuft auf genau derselben Ebene wie die Frau, die ihr Leben gegeben hat. Also jetzt war ich hoffentlich nicht zu anti-israelisch. Ja. Ich möchte gerne noch eine Sache sagen, ihr seid es gut umgangen, aber dass ihr vielleicht wisst, wie ich mich verhalte bei dem, ich kann euch in puncto Corona alle Sachen, alle Meinungen in Israel bringen, die ihr wollt. Du hast gefragt mit Impfweltmeister Corona, frag nur mal Oma Google, wo es mehr Geimpfte gibt, in Deutschland oder in Israel. Da sind Gerüchte unterwegs, also dass in Israel alle durchgeimpft sind. Ja, das habe ich in Sachsen erfahren. Im November. Na bitte nicht, also entschuldige, ich muss jetzt aufpassen, das ist nicht unter Schwaben. Ja. Falls jetzt in Sachsen da ist, wir achten euch. Also, du sagst nichts weiter. Roland, ganz ruhig sein. Das habe ich in Sachsen erfahren. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal gucken, was Oma googeln hat. Ich frage es euch nicht, jeder kann selber googeln. Ja? Das sind absolute Gerüchte. Absolute Gerüchte. Ich kenne persönlich aus meiner erweiterten Familie eine Polizeieinheit, über die ich eigentlich gar nicht sprechen darf, weil sie ziemlich hoch geheim läuft. Es sind 40 Polizisten. Dass 2/3 nicht gehen. Ich weiß aus erster Hand, in höchsten Offizierskreisen, auf den Schiffen, auf einer Fregatte, die aus Deutschland kommt, wo es eigentlich höchst problematisch ist mit Corona, dort gibt es Ungeimpfte. Also von daher, was ich mache, und das wollte ich jetzt auch noch sagen, wenn hier die Ordnung herrscht, dass wir beten werde, also dass eine Maske erbeten wird, wenn man rumläuft, dann ziehe ich sie an. Ich sage es euch ganz offen. Und zwar deshalb, weil wenn mein Zahnarzt eine Maske anzieht, dann macht er es nicht, auch um sich zu schützen, aber vor allem um mich zu schützen. Wenn Operateure Masken anhaben und ich achte das. Und das ist einfach der Grund, dass ich gehe da sehr flexibel um. Ich wehre mich dagegen, dass da bestimmte Größen, bestimmte Ideologien, bestimmte Impfstoffe oder Gesundheiten oder wie auch immer zu Göttern gemacht werden, die dann mein Leben bestimmen. Ja? Also ich habe einen Auftrag und den verfolge ich und ich überlasse es euch, aber das wollte ich auch sagen, wenn wir miteinander sprechen. Übrigens, ich habe das Tolle erlebt mit der Maske. Ich habe früher bei jeder Vortragsweise irgendwann so viele Viren zusammen gehabt, dass ich krank worden bin. Seit es Corona gibt, geht mir relativ gut. Aber nicht mit Corona, also vorher, ich hatte auch keine Corona. Ja.
Pause bis 5 nach halb. Da hinten hat es Bücher von